In Hamburg-Bramfeld, Bezirk Wandsbek ist das, meine Frau und ich, wir haben 3 Töchter, 3 Schwiegersöhne und 6 Enkel. Und es ist etwas sehr Schönes, die Enkel aufwachsen zu sehen, vor allem wenn sie dann in der gleichen Stadt leben. Ja, was könnte ich noch sagen? Meine erste Gemeinde war Duisburg-Mitte und meine letzte Gemeinde war Eisenach. Das war im Osten, aber es war schon 10 Jahre nach der Wende, Westthüringen, gleich hinter der Grenze. War auch eine wertvolle Erfahrung. Ich komme aus dem Schwabenland und ihr merkt, ich habe mich angeglichen, ja, an das Hochdeutsche. Ich bin ein theologisch und historisch interessierter Pastor immer noch. So, das mag genügen. Heute am Ewigkeitssonntag denkt die christliche Gemeinde an ihre Verstorbenen. Und mir wurde aufgeschrieben, in der Gemeinde ist niemand verstorben, aber so zum Umfeld der Gemeinde gehören 2 Personen, die man nennen darf. Esther Ritter, vor einigen Jahren wechselte sie in eine andere Gemeinde. Und Andreas Matzen, Mitglied in einer anderen Gemeinde, aber er habe die Gemeinde hier immer wieder besucht. Wir beten. Selig sind die Toten, die in dem Herrn sterben. Sie ruhen von ihren Mühen, denn ihre Werke folgen ihnen nach. Herr, lehre uns, dass auch unser Leben begrenzt ist und uns das Ende nahe sein kann. Lehre uns, dass wir sterben müssen, damit wir klug werden und das Ende bedenken. Sei mit deinem Trost und Frieden bei uns allen. Amen. Liebe Gemeinde, mein Thema heißt, ich kleide es in eine Frage. Was heißt eigentlich Hoffnung haben? Ein Christ sein, der eine Hoffnung hat, was heißt das eigentlich? Was ist eine begründete Hoffnung? Dass man erfüllt ist von dem, welche Zukunft Gott uns bereitet, dass man davon erfüllt ist, tief überzeugt ist, sodass man nicht sagen muss, ach, ich weiß auch nicht, wohin die ganze Geschichte geht. Ach, mit dieser Welt, nur die Achsel zuckend, wie das alles endet, sondern Hoffnung als eine Kraft gegen Trägheit, gegen Verzweiflung. Hoffnung als Kraft zum Leben. Ich beschreibe 2 Szenen, die ich darum eindrücklich finde, weil Menschen in fast aussichtsloser Situation Hoffnung gehabt haben. Die erste Szene. Warschauer Ghetto 1943. Jüdische Menschen eingeschlossen. Sie haben keine Chance zu fliehen. Deutsche Soldaten, das gehört leider zu unserer Geschichte, und SS-Leute haben eine Mauer um das Ghetto bauen lassen. Die Menschen haben keine Chance mehr zu entkommen. Jakob ist einer von ihnen. Und er will seinen Leuten gerade jetzt Hoffnung machen. In dieser ausweglosen Situation. Schon verrückt. Mut machen, Hoffnung geben. Bloß, wie macht man das eigentlich? Er denkt sich die Geschichte aus, dass er ein Radio habe, heimlich im Versteck, und die SS habe es nicht gefunden. Und in seinem Radio hat er gehört, dass die Front immer näher kommt und dass der Krieg bald zu Ende ist und sie damit befreit werden. Jeden Tag erfindet er neue Nachrichten und erzählt sie. Jakob, der Lügner. Er macht mit seinen erfundenen Geschichten anderen Mut und versucht ihnen Hoffnung zu geben, wo es eigentlich nichts mehr zu hoffen gibt. Jakob, der Lügner, der anderen Hoffnung gibt, damit sie nicht am Leben verzweifeln, eine ausgedachte Geschichte. von einem Roman von Jurek Becker, dem deutsch-jüdischen Schriftsteller, der selber das Ghetto Lodz überlebt hat und noch zwei Konzentrationslager. Lasst uns das bedenken, dass auch jüdische Menschen oder gerade jüdische Menschen Menschen der Hoffnung sind. Und nicht umsonst heißt ihre Nationalhymne Hatikva, die Hoffnung. Eine zweite Szene. Fast 400 Jahre früher. Unna, eine Stadt in Westfalen. Man schreibt das Jahr 1597. Philipp Nicolai ist Pfarrer in dieser Stadt. Über dieser Stadt liegen dunkle Wolken. Die Pest ist ausgebrochen. Unaufhaltsam fordert sie Opfer, bei Jungen und bei Alten. In jeder Straße, in jedem Haus. 20, manchmal 30 Menschen an einem Tag. Einmal 170 während einer einzigen Woche. Als die Seuche endlich nachließ, heißt es, waren es 1400 Opfer, die in der Stadt Unna damals verstorben sind. Philipp Nicolai, der lutherische Pfarrer, der eilt, ohne sich Ruhe zu gönnen, von Haus zu Haus, von einem Sterbebett zum nächsten. Zahllose Glieder seiner Gemeinde muss er zur letzten Ruhe betten. Wie hält er das selber durch? In dieser Situation. Was gibt ihm Kraft? Was verschafft ihm Hoffnung? Abends, schon, kann man ja gut nachvollziehen, schon ziemlich müde, liest er im Evangelium von der Hoffnung auf die Herrlichkeit. Der Bräutigam kommt, zündet eure Lampen an, geht ihm entgegen. Das liest er im Gleichnis von den, ihr habt es gemerkt, von den 10 Brautjungfern. Und er liest im letzten Buch der Bibel, wir haben es gehört, wie Gott das neue Jerusalem aus dem Himmel herabkommen lässt. Die Stadt Gottes mit 12 Toren, im hellen Glanz mit dem Chor der Engel. Diese Hoffnungsgeschichten der Bibel haben ihm Kraft gegeben, auszuhalten, mitten im Leid, mitten im Elend, aushalten. So, sagt er, wurde ich von Herzen getrost durch den Ausblick auf die ewige Stadt Gottes und die Herrlichkeit. Darum ist er nicht weggelaufen, ist auch eine menschliche Reaktion, und hat seine Arbeit getan an den Schwerkranken, weil er von dieser Hoffnung lebte. Und das mutet ja nochmal besonders an, in diesen Corona-Zeiten daran erinnert zu werden. Wachet auf, ruft uns die Stimme, ist das Lied, das in dieser Zeit entstanden ist, als seine Meditation über einen Bibeltext, durch den er Kraft bekommen hat. Wachet auf, ruft uns die Stimme der Wächter sehr hoch auf der Zinne. Wach auf, du Stadt Jerusalem. Manchmal, also mir geht es so, möchte ich den Corona-Leugnern sagen, hey Leute, wacht doch auf, geht mal ins Krankenhaus, wie es da aussieht. Mitternacht heißt diese Stunde, sie rufen uns mit hellem Munde. Wo seid ihr klugen Jungfrauen? Wo lauft der Bräutigam kommt? Steht auf, die Lampen nehmt, Halleluja, macht euch bereit zu der Hochzeit. Herrlichkeit, was auf uns zukommt, ein Fest wie eine Hochzeit. In der Bibel haben wir Hoffnungsgeschichten. Aus alter Zeit von den Propheten. Sie haben Israel eine Zukunft gemalt. Bis hin zu Jesus. Er hat Hoffnungsgeschichten erzählt. Vom Reich Gottes, das kommt. Und das so ganz anders ist. Und all diese Sehnsüchte, die wir Menschen haben können, die werden da erfüllt. An seinem Ende schien es ja so, als ob alles aus sei, am Kreuz. Aber das war ja nicht das Ende. Es ging ja weiter am Ostermorgen. und bis zum letzten Buch der Bibel lauter Hoffnungsgeschichten. Diese Hoffnung will in uns ein Feuer anzünden, damit wir selber davon erfasst sind und dieses Feuer in uns tragen, behalten, hoffende Menschen werden. Menschen, die etwas haben, das viel größer ist als Trägheit, viel größer als Verzweiflung, selbst in einer schlimmen Not. Hoffende Menschen werden. Die Hoffnung auf Gott und sein Reich, sein kommendes Reich, nie verlieren. Eine solche Hoffnungsgeschichte von einem Propheten will ich jetzt lesen. Und ihr merkt die Anklänge an das letzte Buch der Bibel. Jesaja 65. Da verkündet der Prophet: Denn siehe, ich will einen neuen Himmel und eine neue Erde schaffen, dass man der vorigen nicht mehr gedenken und sie nicht mehr zu Herzen nehmen wird. Freut euch, seid fröhlich immer da über das, was ich schaffe. Gott selber ist gemeint. Denn siehe, ich erschaffe Jerusalem zu Wonne und sein Volk zu Freude, und ich will fröhlich sein über Jerusalem und mich freuen über mein Volk. Und man soll in ihm nicht mehr hören die Stimme des Weinens noch die Stimme des Klagens. Sie sollen nicht umsonst arbeiten, keine Kinder für einen frühen Tod zeugen, denn sie sind das Geschlecht der Gesegneten des Herrn. Und ihre Nachkommen sind bei ihnen. Und es soll geschehen, ehe sie rufen, will ich antworten. Wenn sie noch reden, will ich hören. Wolf und Lamm sollen beieinander weiden, der Löwe wird Stroh fressen wie das Rind. Man wird weder Bosheit noch Schaden tun auf meinem ganzen heiligen Berge, spricht der Herr. Wir kennen auch manche Verzweiflungsgeschichten. Und es gibt auch persönlich ganz traurige Geschichten. Sterben, Unglück, Krieg, Not. Menschen brauchen Hoffnung, wie kann man sonst leben? Der Prophet hat eine solche Hoffnung. Gott hat sie ihm ins Herz geschrieben und davon redet er. Und der Prophet sagt sie weiter. Neuer Himmel, neue Erde. Gott schafft sie für müde, für verzweifelte Menschen. Gott schafft Neues. Das kann er. Und er hört nicht auf. Es bleibt nicht alles beim Alten. Und über das, was Gott schafft, dürfen sich Menschen freuen und fröhlich sein. Und es ist schön, wenn man schon etwas in der Gegenwart davon spürt. Klagen und Weinen muss aufhören, Sterblichkeit muss aufhören, niemand muss sich umsonst abmühen, Leben wird erfüllt sein. Und die Menschen, die nach Gott fragen und auf ihn hoffen, die werden Gesegnete sein. Und Gott erhört Gebete sofort, ja schon früher noch, bevor Menschen rufen. Frieden in der Tierwelt, keiner tut mehr Böses, das verkündet der Prophet. Das verkündet er noch einmal im nächsten Kapitel, neuer Himmel, neue Erde. Und auch zweimal im Neuen Testament ist davon die Rede, neuer Himmel, neue Erde. Eine Linie durch die Bibel bis zum letzten Buch. Ich sah einen neuen Himmel, eine neue Erde. Ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabkommen. Das ist die Hoffnungsbotschaft der Bibel, damit Menschen nicht verzweifeln, nicht in Trauer versinken, nicht resigniert mit den Achseln zucken. Ich weiß auch nicht, wie alles endet. Die Frage an uns heißt: Was sagen wir denn zu dieser Hoffnungsbotschaft? Nehmen wir sie an, erfüllt sie unser Herz. Lassen wir unser Herz davon anzünden, dass das Gottes großes Ziel mit uns, mit seinen Menschen ist, mit dieser Erde. Und dass es sich darum heute schon lohnt, der Not zu widerstehen, Not zu lindern, Gewalt und Tränen. Nicht damit sich abzufinden, sondern gegen anzukämpfen. Ist das Utopie von irgendwelchen Idealisten? Träumerei? Verrücktheit? Oder ist das Gottes Wirklichkeit? Wirklich wahr? Die auf uns zukommt. Gottes letztes Wort, das er vollbringt. Eine wahre, glaubwürdige Hoffnung, die wir heute schon leben können. Das Leid und der Tod und auch Corona hat nicht das letzte Wort. Das ist die Hoffnungsbotschaft der Bibel. Überlegen wir einmal einen Augenblick, wie denn das Gegenteil aussehen würde. Eine Welt ohne Hoffnung, wie denn die gegenteilige Botschaft lauten könnte. Und macht sie euch bitte nicht zu eigen. Denn siehe, es ist nichts in Sicht. Kein neuer Himmel, keine neue Erde. Es bleibt alles beim Alten. Ich muss mir was einschenken. Danke, dass ihr das dahingestellt habt. Es bleibt alles beim Alten. Gedenkt der Geschichte, aus der wir nie etwas gelernt haben. Jammert nur weiter und seid immer traurig, denn es passiert nichts Gutes in unserer Schöpfung. Kinder verhungern trotz Brot für die Welt. Alte werden zur Last. Hier verdient sich mancher eine goldene Nase, selbst in Corona-Zeiten. Das geht. Und anderswo herrschen Hunger und Elend und Krieg. Menschen werden verfolgt und vertrieben. Und die Frage ist doch, für welche Geschichte entscheiden wir uns? Für die Hoffnungsgeschichte oder für die Verzweiflungsgeschichte? Bleibt alles beim Alten oder schafft Gott Neues? Ich entscheide mich für die Hoffnungsgeschichte und ich hoffe doch, ihr auch und vielen, denen wir begegnen, dass wir nicht aufhören. Ja, ich weiß, es spricht so vieles dagegen. Die Realität scheint schlimm und bitter, aber es gibt eine Hoffnungsgeschichte und sie kommt von höchster Instanz. Sie kommt von Gott durch Propheten mitgeteilt und sie will unser Herz erreichen. Erst unser Herz, um zu glauben und zu hoffen. Beachten will ich dabei immer, dass diese Hoffnungsgeschichte in Gottes Hand liegt und er selber verwirklicht sie. Es haben auch immer wieder Menschen Hoffnung versucht zu verwirklichen, eine bessere Gesellschaft, mit guten Gründen. Aber verzeiht, wenn ich so direkt sage, wenn man das gut ohne Gott macht, kommt manchmal nur noch mehr Leid heraus. In guter Absicht noch mehr Leid, weil es mit der neuen gerechten Gesellschaft dann doch nicht klappt, sondern doch wieder nur eine neue Tyrannei entsteht. Selber das Paradies schaffen, das ist bisher immer gescheitert. Es ist Gottes Hoffnungsgeschichte. Sie liegt in seiner Hand, aber er bringt sie zu uns Menschen. Erst muss sie unser Herz erreichen, ganz tief, damit nichts Schlimmes daraus entsteht, damit wir Menschen sie nicht pervertieren. Es gab einen Pfarrer, der war mehr Dichter als Pfarrer, aber es ist ja auch gut, dass es solche Menschen gibt. Lothar Zenette hieß der und er hat manches gedichtet, manche Lieder singen wir auch von ihm. Und eins heißt, Menschen, die aus der Hoffnung leben, sehen weiter. Menschen, die aus der Liebe leben, sehen tiefer. Menschen, die aus dem Glauben leben, sehen alles in einem anderen Licht. Ein zweites möchte ich mit euch bedenken. Wenn Gottes Wort uns zu Menschen der Hoffnung macht, dann geht es auch immer durch unsere Hände und durch unser Leben. Und dann sind wir auch immer mitbeteiligt, nicht nur zu hoffen auf eine ferne Zukunft, sondern in der Gegenwart hoffnungsvolle Menschen zu sein, die auch Hand anlegen, die Mut machen, die nicht aufgeben und an der Arbeit sind. Und nicht sagen, die Not ist so groß, dagegen ankämpfen hat ja doch keinen Zweck. Nein, wir meinen nicht, dass wir das Paradies auf Erden schaffen, aber wir leben dem Paradies entgegen. Und was wir tun können, tun wir heute, weil unser Glaube doch lebendig und praktisch und sichtbar Gestalt gewinnen soll in unserem Leben, im Leben einer Gemeinde und vor und mit den Menschen. Wir leben diesem Gott entgegen. Dienen ihm, dem Gott, der seine Hoffnung in unser Herz gelegt hat. Ja, wir sind auch manchmal traurig. Ja, manches ist auch wirklich schlimm auf dieser Erde, aber wir verzweifeln nicht. Wir stehen wieder auf, wir halten durch, weil es diese Hoffnung gibt. Und wir sind an der Seite der Müden, der Angefochtenen, der Verzweifelten. Und bleiben bei ihnen, lassen sie nicht allein. Und widersprechen denen, die sagen, man könnte die neue Welt ohne Gott schaffen. Nein, wir können es nicht, es wäre nur vermessen. Lasst uns darum beten, das Gerechte tun und warten, bis Gottes Reich kommt. Welcher Geschichte erlauben wir Zutritt für unser Herz? Gottes Hoffnungsbotschaft will unser Herz berühren. Und wir können Menschen der Hoffnung sein, im Leben für Gott und für seine Gemeinde, fröhlich, geduldig an der Arbeit und für Menschen, die in Not und Trauer sind, ihnen einfach beistehen und auch da nicht weglaufen. Manchmal kann man nichts tun, wenn ein Mensch traurig ist, aber man kann ihm zeigen, ich laufe vor deiner Not nicht weg, ich bin da, einfach nur da. Fromme Worte tun es meistens nicht. Ich will, wann immer mich selber Not packt oder Traurigkeit, mich an diesen Hoffnungsgeschichten der Bibel aufrichten. Er schafft Neues, über das man sich nur freuen kann. Und wenn es durch mich geschieht und durch euch geschieht und schon in unserer Zeit geschieht, umso schöner. Also heißt es für jeden, der diese Botschaft hört, nicht aufgeben, dranbleiben. Hinter uns, über uns, an der Seite steht ein lebendiger Herr, der macht uns Mut, der gibt Kraft, der gibt Hoffnung. Ich weiß jetzt nicht, in welcher Gemeindesituation ich als der heutige Gastprediger euch diese Botschaft sage. Keine Ahnung, ist auch vielleicht mein Schutz und ganz gut so. Aber ich weiß, dass Gott ein Gott der Hoffnung ist. Unser Gott kommt und schweigt nicht. Die Propheten waren davon überzeugt. Unser Gott kommt und schweigt nicht. Und Gott will in unsere Situation hineinkommen. Und darum muss nicht alles beim Alten bleiben. Und darum gibt es Veränderung. Und darum kann uns seine Hoffnungsbotschaft Kraft geben. Wie dem Pfarrer Philipp Nicolai. Der tut seine Arbeit und läuft nicht weg. Und er richtet sich auf an dem Gott, dem lebendigen Gott der Bibel. Seine Kraft kommt daher, dass Gott lebendig ein Gott der Hoffnung ist. Auch für hier und heute lassen wir uns mit seiner Hoffnungsbotschaft erfüllen. Gott segne uns miteinander mit seiner Hoffnung. Amen.
Ja, vielen Dank. Roland, für deine aufmunternden